In der heutigen Episode Diversified Deals sprechen Paul und ich über Pensionsfonds, die ihr Asset-Exposure überdenken. Wir reden über Blackstone, wir reden über Prada und Versace und wir machen einen Deep Dive in die Stahlindustrie mitten in das Herz von Deutschland, Salzgitter. Viel Spaß beim Zuhören.
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Diversify Deals. Heute endlich mal wieder live und in Farbe in Natura. Paul neben mir. Hi Paul, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Vorab unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Paul, wir haben jetzt gerade natürlich in unserem redaktionellen Vorgespräch haben wir darüber geredet. Wir senden jetzt Karfreitag. Mhm. Dürfen wir das?
Ich glaube, es ist verantwortbar in solchen Zeiten. Ich glaube, so gottlos, wie sich die Aktienmärkte nach unten und oben bewegen, dürfen wir auch mal über Private Markets an einem Freitag sprechen.
Ich hoffe tatsächlich, dass jetzt kein Shitstorm
Nein, kommt. Doch, wäre mal schön. Also dann ist Bewegung drin, dann antworten wir auf jeden Fall.
Ja, also wir haben grundsätzlich jetzt tatsächlich zum Bigger Picture jetzt gar nichts Richtung Tariffs, Zölle, wie auch immer vorbereitet, weil die Halbwertszeit davon ist halt wirklich auch innerhalb von einer Woche so kurz, dass es einfach gar keinen Sinn macht. Wir nehmen jetzt nämlich auf, Dienstag, 15. April. Und da kann es am Freitag schon ganz anders aussehen wieder.
Genau, deswegen schauen wir lieber auf das, was Long-Term ist. Schauen wir auf Private Markets Strategien und so ein bisschen den Versuch von Private Market Playern auf diese Zölle mittelfristig auch zu reagieren.
Ja, dann lass uns doch gerne mal einsteigen. Was hast du uns denn mitgebracht fürs Bigger Picture heute?
Genau, die Pensionsfonds und zwar vor allen Dingen in den, also in Dänemark und in Kanada sind sich unsicher, ob sie mittelfristig wirklich in den USA ihre Assets geparkt haben wollen. Ganz konkret geht es um zwei. Es geht um einmal den Canada Pension Plan Investment Board Fund. Das ist so mit 500 Milliarden der größte kanadische Fonds. Mhm. Wir kennen ihn vielleicht oder also in Deutschland zumindest aus dem Kontext Axel Springer. Der sitzt mit KKR bei Axel Springer mit drin.
Okay.
Und hat aktuell laut der Financial Times so ungefähr 70 Milliarden in den USA geparkt in verschiedenen Fonds und überlegt jetzt wohl zu sagen, ein bisschen davon ziehen wir vielleicht mal ab, weil so sicher sind die Assets da nicht.
Ja. Aber was glaubst du, wie realistisch ist das?
Ich kann mir schon vorstellen, dass da an bestimmten Deals, die vielleicht jetzt gerade bei denen auf dem Tisch liegen, jetzt nochmal alles auf Hold gestellt wird, aber es ist natürlich eher symbolisch. Also die Summen, das ist jetzt nicht massiv. Man muss auch daran denken, in Kanada sind bald Wahlen.
Das stimmt.
Das passt alles ganz gut zusammen. Und Dänemark ist auch auf den Zug aufgesprungen. Der dänische Pensionsfonds hat gesagt, ja, wir denken auch drüber nach, unsere Investments in den USA zu reduzieren. Jetzt mal abwarten. Also erstens sind das immer Laufzeiten von mehreren Jahren und dann sind das jetzt auch nicht gerade die ganz, ganz großen Fonds, die da überlegen.
Ja, aber nichtsdestotrotz können wir da mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, was haben denn Pensionsfonds mit Private Markets zu tun? Das sind die sogenannten institutionellen Investoren, von denen ganz oft gesprochen wird. Das sind die Private Equity seit Jahrzehnten machen, also nicht nur Private Equity, sondern jegliche Private Market Deals. Und also Asset Manager sind groß geworden, nur weil sie für Pensionskassen bestimmte Deals oder Fonds aufgelegt haben. Das mal so als kleine Side Note, was denn Pensionskassen überhaupt mit Private Markets zu tun haben.
Sehr guter Punkt. Und wenn wir in Deutschland über Thema Aktienrente reden, ist natürlich auch die Frage immer so ein bisschen, sollte es sowas in Deutschland auch geben? Das gab es ja immer wieder, die Diskussion. Ist ja aktuell nicht der Fall. Also wir haben keinen.
Stimmt, das Thema hatten wir. Stimmt, ne? Der Koalitionsvertrag liegt vor. Und es ist erstaunlich wenig zum Thema Aktienrente drin. Ich glaube, ein Halbsatz.
Ein Halbsatz ist drin, ja. Genau. Aber nichts in Richtung Fonds oder so in die Richtung, was da jetzt in Kanada und anderen Ländern schon längst seit Jahren und Jahrzehnten existiert.
Ja, ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir auch in Deutschland irgendwann mal in den Genuss dessen kommen. Aber selbst unter einer CDU-geführten Regierung wird es nicht der Fall sein. Gehen wir weiter.
Ja.
Paul, und zwar hast du was News zu Blackstone mitgebracht.
Genau. Also wir redeten jetzt gerade über die institutionellen. Jetzt gehen wir eine Ebene drunter sozusagen. Also einen der größten Vermögensverwalter der Welt, und zwar Blackstone. Die haben jetzt den 7. Real Estate Fonds aufgelegt, also zum 7. Mal in Folge, der jetzt mit ziemlich genau 10 Milliarden Euro, je nach Umwechselkurs, Stichwort Trump, also
genau. Also 9,8 Milliarden Euro und ungefähr 9 Milliarden US-Dollar.
Ja, genau, so, let's see, ja, genau. Die Schweizer lachen zuletzt.
Genau, genau. 14 Milliarden Schweizer
Franken. Genau, sehr bald. Anyway, genau.
Genug mit Devisenwitzen hier jetzt.
Genau. 10 Milliarden sind das in etwa, die da bereit liegen, um jetzt in europäisches Real Estate investiert zu werden. Das ist natürlich sehr viel. Ja, der letzte Fonds von Blackstone zu dem Thema war ähnlich groß, der 6. Insgesamt kommen die jetzt damit auf 47 Milliarden Euro, Dollar, die sie anlegen können in Real Estate. Und das ist natürlich eine Summe, die schon eine ordentliche Kraft mit sich bringen.
Hast du da Insights? Also sind das gewerbliche Immobilien, Infrastrukturinvestments, Immobilien oder?
Genau, also es sind viel gewerbliche Immobilien. Es sind tatsächlich auch Immobilienkonglomerate im weitesten Sinne. Also wir hatten vor ein, zwei Monaten, glaube ich, Übernahmen im Uni-Housing, also wie heißt das auf Deutsch? Hier.
Ja, also
Studentenwohnheime,
genau.
Genau. Da gibt es eine ganze Menge von Betreibern, die eben nicht nur ein, sondern vielleicht 10 Studentenwohnheime betreiben, und sowas ist natürlich auch immer wieder ein Übernahmeziel.
Spannend.
Ja.
Spannend. Kommen wir zum anderen Thema, und zwar, wir haben ja letzte Folge über Luxuskarossen gesprochen.
Ja.
Und nun reden wir über Luxusklamotten. Und zwar sieht es wohl so aus, dass Prada Versace übernimmt. Und zwar für Stappe 1,38 Milliarden US-Dollar. Mhm. Finanziert wird das Ganze von keinem geringeren, oder beziehungsweise diese Bank ist im Lead von Goldman Sachs. Insgesamt wird eine Kreditlinie von 2,5 Milliarden Euro geschnürt. Also knapp 1,4 Milliarden Dollar zum Kaufpreis. Mhm. Und der Rest zur Umstrukturierung. Versace gehört zur Capri Holdings. Sind börsennotiert in New York, und auch zur Einordnung, Prada selbst ist auch gelistet, und ich habe mich börsennotiert, und ich hatte es gewundert, wo tatsächlich. Hast du es vorher gewusst?
Verrat's uns. Ich sehe es auf deinen Shownotes, aber ich will dir die Info nicht vorwegnehmen.
Wie es das Internet ausspuckte, ist es Hongkong. Mhm. Das hat mich tatsächlich in der Research überrascht.
Das wusste ich jetzt auch nicht. Genau, ich kann nur zu Prada nochmal sagen, vielleicht.
Das ist privat sehr gerne.
Nein, natürlich ist mein Standard-Outfitter. Nein. Also, wenn Sie sich, ja genau, wenn ihr zuhört bei Prada, meldet euch gerne, wir lassen uns gerne ausstatten. Nein, ich bin nur öfter mal in Mailand gewesen, und ein ganz altes Café in der Mailänder Innenstadt, das drohte insolvent zu gehen, da hat Prada dann gesagt, nee, das kaufen wir.
Ah, okay.
Und nichts anderes gemacht, als auf der Tür unten ganz klein Prada drauf zu schreiben, und der Rest ist geblieben, wie es ist.
Ja.
So, das finde ich immer, sind doch charmante Deals.
Das ist sehr charmant. Ich meine, wenn wir ein bisschen rauszoomen jetzt auch aus dem Deal, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir, oder den Trend, den sehen wir ja branchenübergreifend. Ja. Das ist alles zum Thema, ich glaube, ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer könnt es fast gar nicht mehr hören, Konsolidierung.
Genau.
Es zieht sich alles zusammen mit so einer Übernahme.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch noch vor dem Hintergrund total spannend, dass wir aktuell sehen, dass LVMH, also die ganz, ganz großen Luxusunternehmen, ein bisschen federn lassen.
Ja.
Hermes ist jetzt Stand Dienstag, 15. April, vorbeigezogen an LVMH als wertvollster Modekonzern. Und so bewegen sich natürlich jetzt auch solche Übernahmen in einem Spannungsfeld, wo die Großen vielleicht gerade jetzt nicht so primär auf Übernahme, sondern eher auf Restrukturierung intern und neue Märkte erschließen auf sind.
Ja.
Und das sind dann natürlich Chancen für andere wie Prada, um dort einzusteigen. Super spannend.
Absolut, absolut. Kommen wir zum Deep Dive, Paul.
Ja.
Was hast du uns mitgebracht?
Einen etwas trockenen, ein trockenes Thema, aber es ist es wert, sich das mal genau anzuschauen. Also es geht um Salzgitter. Salzgitter ist im MDAX notiert und eine, sagen wir mal, ja, so ein bisschen eine der Galionsfiguren der deutschen Industrie, einer der größten Stahlhersteller mit 6.400 Kilotonnen Stahl jedes Jahr.
Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wie viel das ist, ne?
Viel. Es ist wahnsinnig viel. Ja, es ist genug Stahl, um 6,5 Millionen Autos zu bauen. Okay. Sehr viel Stahl.
Okay.
Genau.
Vielleicht, was man dazu sagen muss, also Salzgitter heißt zum einen das Unternehmen und zum anderen auch der Ort, wo es
ist. Richtig, genau. Also
es wäre quasi so, als wenn Wolfsburg Volkswagen heißen würden.
Genau. Es ist so, also bald gibt es dann, sehe ich schon, wie ich mir im Navi Now eingebe als Adresse.
Richtig, genau.
Und dann ein schönes Dorf an der deutschen Côte d'Azur irgendwo in Norddeutschland kommt.
Genau, neben Morning Crunch.
Genau, super. Genau, und Salzgitter macht so etwa 10 Milliarden Umsatz im Jahr, aber eben nicht besonders viel Gewinn, im Gegenteil, sondern aktuell eher Verlust. Letztes Jahr 179 Millionen. Mhm. So, genau, das sind alles mal so als Grunddaten.
Ja.
Warum das spannend ist, da gibt es seit mehreren Monaten und ehrlicherweise wahrscheinlich im Hintergrund schon seit Jahren einen kleinen Kampf um die Eigentümerschaft des Unternehmens. Und zwar gibt es einen Großaktionär, Günther Papenburg, der mit 27% aktuell beteiligt ist am Unternehmen.
Das ist der Papenburg von der Papenburg Werft.
Genau, das ist der Papenburg.
Auch in Niedersachsen.
Yes. Also
alles, bleibt alles im Land.
Ja, es bleibt immer alles zu Hause, genau. So, der ist der größte Aktionär mit 27%. Der zweitgrößte ist, weil du sie auch gerade schon ansprichst, das Land Niedersachsen. Und Herr Papenburg wollte gerne seine Anteile erhöhen, deutlich am Unternehmen. Das ist jetzt nach sehr langem Hin und Her gescheitert.
Okay.
Und liegt unter anderem daran, dass das Unternehmen aus diesem ganzen Rüstungspush der letzten Monate, der natürlich, wenn du ihn einen Schritt weiter denkst, auch im Stahl landet, da ist die Aktie einfach so gestiegen, dass das Übernahmeangebot, was Papenburg da gemacht hat vor einigen Monaten.
Wie sah das aus?
Es waren 18,50 Euro pro Aktie. Jetzt steht die Aktie bei 25 Euro. Genau. Das ist eine rein numerische Entscheidung, dass das keinen Sinn macht. würde ich behaupten, ja. Ist aber auch wahrscheinlich ein bisschen eine politische Entscheidung, dass man nicht einzelnen Aktionären so viel Macht in einem Konzern geben will.
Wie viel wollte er denn aufstocken? Ist das bekannt?
Es gibt verschiedene Zahlen, also verschiedene Angebote. Die letzte Diskussion war tatsächlich, über eine Mehrheit zu kommen, also mit 24% nochmal aufzustocken. Aber es gab verschiedene Episoden in dieser Verhandlung.
Aber gehen wir mal gern drauf zurück. Und zwar hat sich Salzgitter, ich finde es ganz lustig, weil ich das nehme nie als Unternehmen sozusagen,
sondern
als Stadt, hat sich entschieden, strategisch eine andere Richtung einzuschlagen. Die jetzt vermutlich, wenn das Angebot ausgeschlagen wird, wenn wir zum einen numerische Zahlen, ne, wenn die Aktie bei 25 Euro steht, 18,50 Euro die Aktie,
ja,
erinnert ein bisschen an eBay Kleinanzeigen, aber stand der Papenburg nicht dahinter, was jetzt die strategische Ausrichtung ist?
Ja, genau. Also es geht jetzt vor allen Dingen auch nochmal getrieben durch die letzten Monate und diese sagen wir mal, intensivierte Phase in der deutschen Rüstungsindustrie. Es geht jetzt vor allen Dingen darum, die Rüstungsindustrie zu supplyen. Stichwort Rheinmetall und andere, die natürlich Stahl brauchen.
Ja.
Und damit wird so ein bisschen kritische Infrastruktur ja im erweitertsten Sinne. Ne?
Ich habe jetzt extra die Wortwitze nicht gemacht.
Nein, wir machen keine Wortwitze. Nicht hier.
Okay.
Machen wir nachher. genau. Und ja, ich glaube, das ist natürlich eine Riesenchance für das Unternehmen. Die sehen jetzt, sie können mit Sparmaßnahmen da nochmal ein bisschen abpuffern, die Verluste der letzten Jahre auch. Sie wollen jetzt 500 Millionen einsparen in den nächsten zweieinhalb, drei Jahren, also bis Ende 2028. Wenn das glückt und gleichzeitig diese Rüstungsindustrie wirklich so anzieht, und das sind ja meistens jahrelange Verträge, nicht nur irgendwie einzelne Einkäufe, dann ist das ein Case, der viel mehr wert ist als jetzt Stand jetzt der Aktienpreis. Und darum geht es am Ende.
Aber ist denn Salzgitter so aufgestellt, dass sie das jetzt eins zu eins so machen können, oder bedarf es da erstmal noch Investitionen in dessen?
Da bin ich nicht der Stahl-Tiefenexperte zu. Ich kann dir nur sagen, was nach außen dringt, ist, dass auf jeden Fall Investitionsbedürfnis da ist. Das aber auch so ein bisschen komplizierter wird, dadurch, dass du einerseits das Land hast als Mitbeteiligten, also das Land Niedersachsen, die im Zweifelsfall natürlich auch nochmal finanziell unterstützen können.
Es gibt da ja sowas wie ein Sondervermögen, was verabschiedet wurde.
So, das wäre dann nicht Niedersachsen, aber genau, das Sondervermögen über
Ecken. Aber darauf können ja die Kommunen und Länder zugreifen.
Genau.
Dementsprechend
Genau, richtig.
Das ist genau das, was sich Friedrich Merz gedacht hat, ne?
Yes. Und das Zweite, das hat er sich vielleicht nicht so sehr gedacht, aber spielt natürlich auch eine Rolle, sind Subventionen, weil das Ziel auch schon ist, sogenannten grünen Stahl zu produzieren, also deutlich weniger Emissionen zu produzieren und damit natürlich dann so auf ja sehr nette Subventionstöpfe zugreifen zu können. Das heißt, es ist so ein bisschen das Tandem aus genau dem Sondervermögen und Subventionen plus dem Land als Stakeholder, wo ich glaube, dass die Salzgitter-Geschäftsführung glaubt, dass man dann ganz gut aufgestellt ist, trotz der schwierigen Lage.
Ja, spannend. Und ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, dass ich heute Abend über Salzgitter und Stahl reden werde.
Ja, siehst du mal. Noch später redest du dann über BVB und Barcelona.
Hoffentlich natürlich mit positivem Ausgang für die deutsche Mannschaft.
Genau. Ihr werdet es schon wissen, wenn ihr es hört.
So sieht's aus. Paul, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Wie immer, total.
Wenn Fragen sind, wie immer, ihr kennt das Spiel, schreibt uns eine E-Mail. hello@investnow.com oder hello@morningcrunch.de oder einfach eine schnelle Nachricht bei LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Ciao. Ciao.